Deutschlandfunk.
Es hört nicht auf.
Noch immer bekommen Frauen weniger Lohn als Männer.
Das Statistische Bundesamt errechnete für 2025 eine Lohnlücke von 16%.
Im Schnitt 4,24 Euro brutto pro Stunde.
Sie war damit noch genauso hoch wie im Vorjahr.
Damit die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, also der Gender Pay Gap, endlich mal kleiner wird, müsste Deutschland eigentlich bis Sonntag eine neue EU-Richtlinie umsetzen. Für mehr Transparenz bei Löhnen.
Ich finde es sehr wichtig, dass wir objektiv nachvollziehbare Gründe haben dafür, wie viel jemand verdient.
Sagt Katharina Wrohlich vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Jetzt ist aber klar, Deutschland schafft es nicht rechtzeitig, diese neue Richtlinie umzusetzen. Wir fragen uns heute, wie kann das sein und was muss sonst passieren, damit Frauen und Männer endlich gleich viel verdienen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Moin! Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu, das bekommt ihr in diesem Podcast. Heute ist Freitag, der 5. Juni. Bis zum 7. Juni müsste Deutschland eigentlich die, Achtung, extrem bürokratisches Wort folgt, Entgelttransparenzrichtlinie der EU umgesetzt haben. Sie also in nationales Recht gießen. Und was erstmal sehr sperrig klingt, ist es in der Realität eigentlich gar nicht. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass Unternehmen ab einer bestimmten Größe verpflichtet werden sollen, Löhne und Lohnunterschiede offenzulegen. Es soll mehr Transparenz bei Gehältern geben. BewerberInnen sollen auch schon vorm Bewerbungsgespräch wissen, was sie ungefähr verdienen können. Das soll zu mehr Lohngerechtigkeit führen und die Gleichstellung von Männern und Frauen voranbringen. Wenn eine Frau ins Bewerbungsgespräch geht und schon weiß, wie die Gehälter für eine bestimmte Position sind, dann kommt es hoffentlich nicht mehr vor, dass sie einfach niedriger eingestuft wird, nur weil sie nicht so viel fordert. Auch heute ist es in Deutschland nämlich immer noch so, dass Frauen im Schnitt 16% weniger verdienen als Männer. Wie kann das sein?
Ja, also das frage ich mich nicht, denn dazu forsche ich ja. Aber ich frage mich natürlich, was die Ursachen dafür sind und warum auch da der Fortschritt tatsächlich eher nur schleppend verläuft. Das frage ich mich schon.
Das ist
Katharina Wrohlich. Ich bin Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW Berlin. Und ich bin außerdem auch noch Professorin für öffentliche Finanzen, Gender und Familienökonomie an der Universität Potsdam.
Wenn sich jemand mit dem Thema Gender Pay Gap auskennt, dann Katharina Wrohlich. Also, woran liegt das, dass Frauen heute immer noch weniger verdienen als Männer?
Das hat sehr, sehr viele Gründe. Das kann man eben nicht sagen, das gibt diesen einen großen Grund. Und wenn wir den abstellen, dann haben wir Entgeltgleichheit, sondern da gibt es, wie gesagt, viele Gründe. Ein wichtiger Grund ist, dass Frauen und Männer sehr unterschiedliche Erwerbskarrieren haben. Also Frauen unterbrechen viel häufiger aus Familiengründen ihre Erwerbstätigkeit. Und wenn sie dann wieder zurückkehren, und das ist fast noch wichtiger, kehren sie häufig in Teilzeit, nicht in Vollzeit zurück und bleiben dann eben nicht nur kurz in Teilzeit, sondern mitunter sehr, sehr lange, also jahrzehntelang in Teilzeit. Und dazu muss man wissen, in Teilzeit, auch im gleichen Beruf, verglichen mit Vollzeitbeschäftigten im gleichen Beruf, findet einfach viel weniger Lohnwachstum statt. Man wird weniger befördert, man kriegt weniger verantwortungsvolle Aufgaben, man macht vielleicht auch weniger Weiterbildung. Und das ist wirklich ein wichtiger Grund, warum wir diesen Gender Pay Gap nach wie vor so stark sehen. Das hat also sehr viel damit zu tun, wie in Deutschland die Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen aufgeteilt ist. Das hat was mit Geschlechterrollen zu tun. Das hat aber natürlich auch strukturelle Ursachen, Stichwort Kinderbetreuung und so weiter.
Aber selbst wenn man diese strukturellen Sachen rausrechnet, ne, gibt es ja immer noch diese sogenannte unerklärte Lücke, die ja immer noch bei 6% liegt, wo es eben dann nicht an Teilzeit und Co. liegt, sondern wo man sagt, okay, bei wirklich gleicher Qualifizierung, gleicher Arbeit verdienen Frauen trotzdem weniger. Wie kann das sein?
Genau, es gibt diesen sogenannten bereinigten Gender Pay Gap. Also da vergleicht man wirklich, wie Sie sagten, männliche und weibliche Beschäftigte im gleichen Beruf mit der gleichen Wochenarbeitszeit auf der gleichen hierarchischen Ebene. mit der gleichen Dauer der Betriebszugehörigkeit und so weiter. Und trotzdem findet man diesen Gender Pay Gap von 6%. Und der kann teilweise als Diskriminierung interpretiert werden. Das muss nicht immer so explizite Diskriminierung sein, dass jetzt zum Beispiel ein Arbeitgeber sagt, aha, ich zahle Frauen ganz grundsätzlich 6% weniger als Männer, sondern das kann sehr häufig viel subtilere und eher so implizite Ursachen haben, dass eben Männer ein bisschen härter verhandeln, dass man Männern einfach von vornherein mehr zugesteht, aber eher so implizit, ohne dass man sich das explizit bewusst macht. Und genau da möchte eben diese Entgelttransparenzrichtlinie ansetzen.
Und bevor wir da gleich genauer drauf schauen, also auf diese EU-Richtlinie, die Deutschland eigentlich umsetzen sollte, schauen wir uns an, wie mehr Entgelttransparenz in der Praxis aussehen kann. Und das machen wir mit ihm.
Ich bin Michael. Ich habe vor über 20 Jahren mit zwei Freunden zusammen die Firma InnoGames gegründet. Wir sind Entwickler und Publisher von Online-Games.
Das Strategiespiel Forge of Empires ist so das größte Game, das die Firma von Michael Zillmer macht. Bei InnoGames arbeiten gut 300 Menschen, rund 30% davon sind Frauen. 2022 hat das Unternehmen beschlossen, wir veröffentlichen jetzt sogenannte Gehaltsbänder, also Gehaltsspannen für die verschiedenen Jobs im Unternehmen. Warum dieser Schritt damals?
Wir haben es zuerst intern gemacht, weil wir geglaubt haben, dass es einfach gut ist, da die Transparenz zu schaffen, weil es dann einfach einfacher ist, auch darüber zu sprechen und dann auch einfach das zu umgehen, dass irgendwelche Mitarbeiter denken, dass wir die Leute unterschiedlich behandeln. Also dass man da einfach wirklich die ganz klare Transparenz hat und dann auch jeder weiß, woran er ist und auch, wo er sich hin entwickeln kann. Das war das klare Ziel damals und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es intern haben, dann können wir es auch noch draußen geben, weil am Ende muss man ja mit jedem neuen Mitarbeiter darüber sprechen und warum erzählen wir nicht schon vorher, was er bekommen kann. Zudem war auch insbesondere in der Zeit noch sehr stark verbreitet, dass man in der Spieleindustrie in Deutschland nur sehr, sehr wenig verdienen kann und das, was unsere Recherchen ergeben haben, stimmt das auf jeden Fall mit unseren Gehältern nicht. Also dass man da schon ein sehr wettbewerbsfähiges Gehalt verdienen kann. Und das haben wir damit natürlich dann auch einfach widerlegt, indem wir das halt sehr offen und transparent kommuniziert haben.
Und so ein Gehaltsband ist dann quasi, also man kann bei euch wirklich sehen, jetzt mal, weiß ich nicht, Beispiel Gehaltsband Entwickler habe ich bei euch auf der Website gesehen. Ja. Als Junior hat man dann so eine Spanne von 48.000 bis 58.000. Also in dieser Spanne befinden sich die Gehälter. Das ist jetzt natürlich auch eine relativ große Spanne, ne?
Ja, natürlich. Wenn man als Junior anfängt, fängt man halt unten an und dann geht man langsam hoch bis zum oberen Ende. Auf alle Fälle ist das ganz klar das Idealbild, dass man da halt sich dann auch im Band erstmal weiterentwickeln kann, um dann in das nächste Band, wenn man dann halt zum Beispiel zum Regular befördert wird, sich entwickeln kann.
Und wenn man diese einzelnen Gehaltsbänder sich angucken möchte, dann kann man euch einfach googeln, InnoGames Gehalt, und dann sieht man eben diese jährlichen Berichte. Oder wie funktioniert das genau?
Genau, wir veröffentlichen einmal im Jahr eigentlich die Bänder oder wo sich was geändert hat. Und dann ist in der Stellenanzeige normalerweise auch, wenn wir ein Band für die Position haben, auch das mit veröffentlicht.
Würdest du sagen, das ist aber trotzdem auch ein Tool, was zu mehr Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen beitragen kann?
Es kann dazu beitragen, aber generell, glaube ich, ist es wichtiger, dass da die Gesamteinstellung ist, dass man die Menschen fair behandeln will. Weil ich glaube, wenn man es umgehen will, kann man es immer umgehen. Also dann nennt man die Titel anders, man bewertet die Leute anders. Jemand, der das nicht möchte, der wird es auch mit neuen Gesetzen und so auch immer anders regeln, als dass man dann wirklich deswegen fair zahlt, nur weil es so ein Gesetz gibt.
Und wie aufwendig ist das für euch, auch bürokratisch halt solche Gehaltsbänder zu veröffentlichen und da Transparenz zu schaffen?
Wir haben uns entschieden, dass wir es nicht für jeden machen, sondern wirklich nur für die Berufe, wo wir auch wirklich diesen Vergleich innerhalb von InnoGames haben. Da haben wir so eine grobe Grenze von 5 Mitarbeitern gesagt, die im gleichen Level sind. Mhm. Bei den Softwareentwicklern und sowas, also wir machen ja generell auch, um überhaupt zu wissen, wo stehen wir mit dem Gehalt, jedes Jahr so ein Abgleich, wie hat sich der Markt entwickelt. Und jetzt haben wir die Information quasi dann in Bänder umgeschrieben, was dann schon Aufwand ist, aber also gerade bei unserer Größe dann doch auch sehr gut machbar ist.
Bei InnoGames ist also ziemlich offen einsehbar, wie viel jemand in einem bestimmten Bereich verdient. Und Michael sagt auch, sie schauen sich auch jedes Jahr aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Herkunft an, ob da irgendwelche Gehaltsunterschiede zu erkennen sind, die nicht da sein sollten.
Bei uns ist jeder gleich, egal welches Geschlecht, welche Herkunft und so weiter.
Ein Gender Pay Gap gäbe es bei Ihnen im Unternehmen nicht, sagt Michael. Und mit diesen Gehaltsbändern und der Evaluation setzt das Unternehmen schon Teile dieser EU-Richtlinie um, die das zuständige Familienministerium bei uns in Deutschland auch in nationales Recht verwandeln müsste. 3 Jahre hatte die Regierung dafür Zeit. Es steht auch im aktuellen Koalitionsvertrag, dass das umgesetzt werden soll. Aber das Familienministerium sagt, nee, sorry, wir sind noch nicht so weit. Dabei gab es extra eine Kommission, die fürs Ministerium Vorschläge erarbeiten sollte, wie diese EU-Richtlinie am besten umgesetzt werden kann. In der Kommission saß auch Gender Economics-Forscherin Katharina Wrohlich. Was denkt sie, könnte diese Richtlinie, wenn sie denn mal umgesetzt würde, wirklich für mehr Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen sorgen?
Ja, das kann schon was ändern. Das haben auch Beispiele aus anderen Ländern gezeigt, die so ähnliche Gesetze schon haben, zum Beispiel das Vereinigte Königreich. Da haben wir in wissenschaftlichen Studien tatsächlich gesehen, dass das Gesetz dazu geführt hat, dass der Gender Pay Gap etwas gesunken ist. Mhm. So ein Gesetz kann natürlich, der Gender Pay Gap in Deutschland beträgt 16%. Der Unbereinigte, ja, der hat viele strukturelle Ursachen. Alle diese Ursachen kann natürlich nicht ein Entgelttransparenzgesetz ändern. Aber es kann an diesen sogenannten bereinigten Gender Pay Gap ran und da kann es schon was verändern. Also würde diese Entgelttransparenzrichtlinie umgesetzt in deutsches Recht, dann müssten Arbeitgeber ja künftig bereits in der Stellenausschreibung oder spätestens vor dem ersten Vorstellungsgespräch eine Gehaltsspanne angeben. Und auch ganz wichtig, es ist ihnen danach dann verboten, nach dem bisherigen Gehalt zu fragen, also was man sozusagen bei seinem früheren oder aktuellen Arbeitgeber verdient. Und das ist schon sehr wichtig, denn wenn sozusagen die Gehaltsverhandlungen immer so funktionieren, dass man gefragt wird, aha, na, was verdienen Sie jetzt und was wollen Sie, und bei der neuen Stelle kriegt man halt so 10% mehr, ja, so ein übliches Verfahren, dann schreiben sich halt diese Lohnungleichheiten immer weiter fort, auch beim nächsten Arbeitgeber.
Auch, dass Frauen vielleicht tendenziell eher weniger einfordern als Männer. Und
genau.
Das könnte
ganz
dadurch ein bisschen verhindert werden.
Genau, und da ist, habe ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das oft so dargestellt wird, naja, Frauen verhandeln halt schlechter, dann sollen sie halt besser verhandeln. So quasi, dann geben wir denen allen Verhandlungstrainings und dann ist das Problem gelöst. Aber das Problem ist nicht gelöst, denn es gibt da sehr gute Forschung dazu. Frauen können nicht per se schlechter verhandeln. Man sieht das zum Beispiel, wenn Frauen für andere verhandeln, also als Anwältinnen, als Lehrerinnen, für ihre Schüler und so weiter. Wenn es solche Situationen sind, dann verhandeln Frauen sehr gut. Sie verhandeln dann nicht so gut, wenn sie für sich selbst verhandeln. Und warum ist das so? Weil das eben soziale Rollen sind, die sozusagen das typische Geschlechterstereotyp Frauen nicht zugesteht. Ja? Frauen, die für sich selbst hart verhandeln, werden in der Gesellschaft als unsympathischer wahrgenommen als Männer, die für sich hart verhandeln. Wenn Frauen für andere verhandeln, dann entsprechen sie einem anderen Stereotyp, nämlich dem der Löwenmutter. Eine Frau, die sich für andere ins Zeug legt, das ist gesellschaftlich akzeptiert, aber für sich selbst nicht. Und Frauen haben das vielleicht nicht immer so explizit bewusst, aber sie haben es verinnerlicht. Und das ist ein ganz wichtiger Grund, warum sie weniger hart verhandeln. Nicht, weil sie es von vornherein nicht können. Deswegen ist sowas auch nicht mit ein paar Verhandlungstrainings gelöst.
Ja. Jetzt sagt das zuständige Familienministerium, die diese EU-Richtlinie ja eigentlich umsetzen müsste, bis jetzt zum 7. Juni. Jo, diese Frist, nee, die schaffen wir nicht. Wir sind noch in Abstimmung und außerdem ist die wirtschaftliche Lage jetzt gerade auch nicht so gut. Wir wollen die Unternehmen nicht zusätzlich belasten, zum Beispiel durch mehr Bürokratie, die dadurch entstehen könnte. Wie sehr überzeugt Sie diese Argumentation?
Naja, sagen wir es mal so, dass es einen gewissen Zielkonflikt gibt zwischen Entgeltgleichheit und vor allem Entgelttransparenz einerseits und der Vermeidung von Bürokratie für Unternehmen andererseits ist nicht komplett von der Hand zu weisen. Mhm. Ja? Die Frage ist, welches Ziel man da stärker gewichtet. Ja? Ich denke mir, Entgelttransparenz ist aus den genannten Gründen sehr wichtig, aber das ist natürlich mit Dokumentationspflichten und auch in der Transparenzrichtlinie mit Berichtspflichten für die Unternehmen verbunden. Und ich verstehe schon, dass das ein zusätzlicher Bürokratieaufwand ist. Es gibt ja in der Richtlinie schon ein paar Kompromisse, ja, wie zum Beispiel, dass diese ausführlichen Berichtspflichten nur für Unternehmen mit 100 oder mehr Mitarbeitern gelten. Ja. Aber andererseits der Auskunftsanspruch, der gilt für alle, unabhängig von der Unternehmensgröße. Also wie gesagt, ich verstehe da diesen Zielkonflikt und ich verstehe, dass man da Kompromisse finden muss. Den Zielkonflikt kann man nicht einfach so tun, als gäbe es den nicht. Ja.
Ja, aber dann ist es am Ende des Tages doch wirklich eine Frage der Prioritäten und des politischen Willens. Also will man wirklich diese Transparenz schaffen? Will man dadurch, was Studien ja auch belegen, dazu beitragen, dass mehr Lohngleichheit perspektivisch herrschen könnte? Oder will man halt sagen, ja, nee, aber das ist uns zu viel Bürokratie?
Genau, das ist eine politische Entscheidung und die muss dann auch politisch getroffen werden. Ja.
Deutschland hat ja auch schon ein nationales Entgelttransparenzgesetz. Reicht das nicht aus, um die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu schließen? Also offensichtlich ja nicht.
Nee, genau. Also das deutsche Entgelttransparenzgesetz, das wurde evaluiert in wissenschaftlichen Studien, aber auch das Familienministerium selbst hat Evaluationen in Auftrag gegeben und da kam eben raus, dieses Entgelttransparenzgesetz hat bezüglich des Gender Pay Gaps nichts gebracht. Mhm. Das ist eben in vielen Dimensionen geht es eben nicht weit genug. Das beginnt bei diesem Auskunftsanspruch, den eben viele Beschäftigte gar nicht haben, weil der erst für Unternehmen ab 200 Beschäftigten gilt. Diese Berichtspflicht in der Form gibt es gar nicht. Es gibt auch nicht die Pflicht zur Transparenz im Bewerbungsverfahren. Also die EU-Entgelttransparenzrichtlinie geht in vielen wichtigen Bereichen deutlich über das deutsche Entgelttransparenzgesetz hinaus.
Was wären die wichtigsten Punkte, die auch dazu beitragen würden, den Gender Pay Gap auch weiter zu schließen? Es ist ja besser geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber jetzt die letzten Jahre stagniert es ja so ein bisschen.
Sehr vieles liegt an der ungleichen Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit. Und die hat auch wiederum verschiedenste Gründe. Aber wir sehen schon, einer der Gründe ist, dass das deutsche Steuer- und Transfersystem eben diese Aufteilung, Mann arbeitet Vollzeit, Frau arbeitet im Minijob, sehr stark begünstigt. Und wenn ich dann lange im Minijob oder in kleiner Teilzeit bin, findet da eben kein Lohnwachstum statt, findet keine Karriereprogression statt. Die findet für Vollzeitbeschäftigte statt. Und deswegen, diese Aufteilung führt dann eben am langen Ende zu einer hohen geschlechtsspezifischen Ungleichheit am Arbeitsmarkt. Und das hat dann zur Folge geringere ökonomische Unabhängigkeit von Frauen und natürlich auch höhere Altersarmut von Frauen.
Es muss also mehr passieren, um den Gender Pay Gap langfristig wirklich zu schließen, sagt Katharina Frohlich. Aber mehr Transparenz bei den Gehältern, das könnte zumindest ein Schritt in die richtige Richtung sein. Wir haben natürlich auch beim zuständigen Familienministerium nachgefragt, wann das Entgelttransparenzgesetz denn jetzt stattdessen kommen soll. Wir haben aber bis zum Redaktionsschluss dieser Folge keine Antwort erhalten. Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Katja Vossenberg, Monika Ahrens, Jan Boré und Andy Fulford. Ach ja, und ich. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.